Lukas 22. Das Fest der ungesäuerten Brote, das Passa genannt wird, war nahe. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus unauffällig zu beseitigen, denn sie fürchteten sich vor dem Volk. Der Satan aber ergriff Besitz von Judas, genannt Iskariot, der zu den 12 gehörte. Judas ging zu den hohen Priestern und den Hauptleuten und beriet mit ihnen, wie er Jesus an sie ausliefern könnte. Da freuten sie sich und kamen mit ihm überein, ihm Geld dafür zu geben. Er sagte zu und suchte von da an nach einer Gelegenheit, ihn an sie auszuliefern, ohne dass das Volk es merkte. Dann kam der Tag der ungesäuerten Brote, an dem das Passahlamm geschlachtet werden musste. Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt und sagte, geht und bereitet das Passahmahl für uns vor, damit wir es gemeinsam essen können. Sie fragten ihn, wo sollen wir es vorbereiten? Er antwortete ihnen, wenn ihr in die Stadt kommt, wird euch ein Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht, und sagt zu dem Herrn des Hauses, der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passahlamm essen kann? Und der Hausherr wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, der mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles vor. Sie gingen und fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passahmahl vor. Als die Stunde gekommen war, begab er sich mit den Aposteln zu Tisch. Und er sagte zu ihnen, ich habe mich sehr danach gesehnt, vor meinem Leiden dieses Passahmahl mit euch zu essen. Denn ich sage euch, ich werde es nicht mehr essen, bis das Mahl seine Erfüllung findet im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, sprach das Dankgebet und sagte, nehmt den Wein und verteilt ihn untereinander. Denn ich sage euch, von nun an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und reichte es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch seht, der Mann, der mich verrät und ausliefert, sitzt mit mir am Tisch. Der Menschensohn muss zwar den Weg gehen, der ihm bestimmt ist, aber weh dem Menschen, durch den er verraten wird. Da fragte einer den anderen, wer von ihnen das wohl sei, der so etwas tun werde. Es entstand unter ihnen ein Streit darüber, wer von ihnen wohl der Größte sei. Da sagte Jesus, die Könige herrschen über ihre Völker und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll werden wie der Kleinste und der Führende soll werden wie der Dienende. Welcher von beiden ist größer, wer bei Tisch sitzt oder wer bedient? Natürlich der, der bei Tisch sitzt. Ich aber bin unter euch wie der, der bedient. In allen meinen Prüfungen habt ihr bei mir ausgeharrt, darum vermache ich euch das Reich, wie es mein Vater mir vermacht hat. Ihr sollt in meinem Reich mit mir an meinem Tisch essen und trinken, und ihr sollt auf Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Simon, Simon, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen sieden darf. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und wenn du dich wieder bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Darauf sagte Petrus zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus erwiderte, ich sage dir, Petrus, ehe heute der Hahn kräht, wirst du dreimal leugnen, mich zu kennen. Dann sagte Jesus zu ihnen, als ich euch ohne Geldbeutel aussandte, ohne Vorratstasche und ohne Schuhe, habt ihr da etwa Not gelitten? Sie antworteten, nein. Da sagte er, jetzt aber soll der, der einen Geldbeutel hat, ihn mitnehmen und ebenso die Tasche. Wer aber kein Geld hat, soll seinen Mantel verkaufen und sich dafür ein Schwert kaufen. Ich sage euch, an mir muss sich das Schriftwort erfüllen. Er wurde zu den Verbrechern gerechnet. Denn alles, was über mich gesagt ist, geht in Erfüllung. Da sagten sie, Herr, hier sind zwei Schwerter. Er erwiderte, genug davon.
Ja, ich habe eben ein neues Wort gelernt, das Wort Impulspredigt. Ich hoffe, es wird nicht zu impulsiv. Aber das Wort ist schon angemessen, denn es ist so, dass dieser Text, das habt ihr auch gesehen beim Hören, im ersten Eindruck sicher, dass das ein sehr umfangreicher Text ist. Da steckt extrem viel drin. Da kann man nicht Wort für Wort, Vers für Vers durchgehen. Deswegen habe ich ein Thema herausgegriffen. Und auch wenn heute die Predigt in drei Abschnitten ist, soll sich ein Thema da durchziehen durch diese Predigt. Und die habe ich überschrieben, nicht mit meinen eigenen Worten, sondern mit Worten von, wie sie Johannes im 1. Johannesbrief Kapitel 3 schreibt. Der Kapitel 3 im 1. Johannesbrief beginnt mit den Worten, seht, wie groß ist die Liebe. Und das ist auch das Thema dieser drei Teilpredigten heute. Seht, wie groß ist die Liebe. Ich möchte euch deutlich machen, so auch wie auch mir in der Vorbereitung deutlich geworden ist, wie an der Leidensgeschichte Jesu vom Abendmahl hin bis zum Kreuz seine Liebe zu uns deutlich wird. Wenn wir uns fragen, woran erkennt man denn Liebe, habt ihr euch sicher schon mal gefragt, woran merke ich eigentlich, dass XY mich liebt? Woran erkennen wir Liebe? Ich denke, dass Liebe vier Kennzeichen hat. An vier Kennzeichen können wir Liebe festmachen, erkennen, vor allem die tiefe, große Liebe. Und daran können wir sie auch von einer oberflächlichen Liebe unterscheiden. Und das erste Kennzeichen, da geht es in diesem ersten Abschnitt drum, einer großen, tiefen Liebe, ist die, dass sie jemandem entgegengebracht wird, auch wenn er sie nicht verdient hat. Das ist ein Wesen von Liebe, dass man Liebe erfährt, auch wenn man sie nicht verdient hat. Was ist daran besonders, wenn ein liebenswerter Mensch geliebt wird? Das ist nicht so besonders. Oder jemand, der viel für einen getan hat, wenn man den liebt, das ist gar nicht so besonders. Viel besonderer ist, wenn man den liebenswerten Mensch liebt, auch dann, wenn er nicht mehr so liebenswert ist. Wenn er ein Ekelpaket wird, das kann ja mal vorkommen. Ne? Also die echte Liebe, die ist treu, wenn der andere untreu ist. Die ist wahrhaftig, wenn der andere lügt. Und die bleibt ruhig, wenn der andere aufbraust. Und die beschenkt, selbst dann, wenn der andere undankbar ist. Das sind Zeichen einer Liebe, dass sie geschieht für jemanden, der das nicht verdient hat. Und das wird auch in diesem Text deutlich. Paulus fasst diese Art der Liebe, woran man Liebe erkennt, mit einem sehr schönen Vers zusammen in Römer 7. Er schreibt, nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist genau dieser Aspekt der Liebe, die geschieht an Leuten, die das gar nicht verdient haben. Jemand, der verdient hätte, geliebt zu werden, da ist schon einfacher. Und das ist etwas, was mir in der Vorbereitung auch nochmal ganz deutlich geworden ist, vor allen Dingen, wenn man das Abendmahl betrachtet. Das ist jetzt kein harmonisches, romantisches Abschiedsdinner, wo alles ganz friedlich und ein bisschen beschwert, traurig zugeht, sondern da geht richtig die Post ab. Da hat Jesus Leute um sich versammelt, die, ja, das sehen wir, wie er mit ihnen umgeht, die seine Liebe nicht wirklich gleich verdient haben. Da sind Verräter, Verleugner, Leute mit Geltungsbedürfnis. Wer ist der Größte? Da ist von Streit die Rede. Also alles andere als ein harmonisches Abschiedsessen. Und das ist so mein erster Punkt jetzt, mein erster Impuls sozusagen, nochmal deutlich zu machen, das ist mir auch in der Vorbereitung deutlich geworden, wie wenig wir Menschen die Liebe Jesu verdient haben, wie schwach wir sind. Wir sind auch immer wieder versucht. Jesus spricht hier zu Jesus, sagt, siehe, der Satan hat euch begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Also wir sind immer wieder versucht und wir sind schwach. Der Satan greift uns an verschiedenen Stellen. Und ich merke das auch bei mir, wenn ich denke, heute ist ein Tag, heute gehe ich besonders eng mit Jesus, heute mache ich mal endlich mal alles richtig. Das sind oft die schlimmsten Tage. Wenn ich dann abends ins Bett gehe, dann merke ich, das ist alles voll daneben gegangen. Das heißt, je mehr wir uns an Jesus halten wollen, desto stärker werden wir auch versucht. Das ist einfach so, das ist auch hier so. Manchmal denke ich auch, wie schön wäre es, wenn ich direkt Jesus mal sehen würde. Aber wenn ich hier sehe, wie die Leute sind, die Jesus direkt gesehen haben, mit ihm die Hand in die Schüssel getaucht haben, das alleine hilft nicht. Wir werden angegriffen. Je näher wir zu Jesus wollen, desto mehr werden wir angegriffen. Und da heißt es gleich zum Anfang des Textes, es fuhr aber der Satan in Judas. Also diese Formulierung, die erinnert mich an einen Blitz, also wie ein Blitz. Ne? Es fuhr aber der Satan in Judas. Pff. Und ja, wie ein Blitz. Und ein Blitz, der schlägt nicht überall ein. Ein Blitz, der trifft nicht alles mit gleicher Wahrscheinlichkeit. Ein Blitz sucht sich geeignetes Material. Und das ist die Frage, die wir uns auch immer wieder stellen müssen. Wo sind wir gefährdet? Wo sind wir vielleicht ein Material, das geeignet ist, dass dort eine Angriffsstelle ist? Wieso konnte der Blitz in Judas einfahren? Warum gerade er? Und ein Punkt, der mir da wichtig geworden ist, ist, das Ganze hat nicht ausschließlich, ganz sicher, das ist sicher vielschichtiger und komplexer, aber das Ganze hat auch mit dem Wunsch nach Geld zu tun. Wenn ich so gucke, wo sind wir als Christen gefährdet? Wir reden ja von Leuten, die jahrelang mit Jesus gegangen sind. Ein Punkt, den ich denke, der hier auch deutlich wird, ist der Wunsch nach Geld. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich so ein Lied singe hier von Udo Lindenberg. Wie gerne wäre ich im Club der Millionäre. Sowas. Meine Frau kennt das, dass ich das mal pfeife, wenn ich aus dem Badezimmer komme. Und das gebe ich auch offen zu. Und da ist man vielleicht nie ganz frei von. Offensichtlich spielt das hier auch eine Rolle. Paulus warnt davor. Im 1. Timotheus 6,9 schreibt er, denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Der Wunsch nach Reichtum kann unsere Mitmenschen in Verderben stürzen. Und das sehen wir ein Stück weit auch an Judas. Dass er es mit Geld hatte, sehen wir an anderen Stellen. Beispielsweise im Johannesbrief heißt es, da nahm Maria ein Pfund echten köstlichen Nardensalböls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit den Haaren. Da spricht Judas, Simon, Sohn der Ischariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet. Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Also er wusste genau, was wert ist. Geld bedeutete ihm was. Und bevor wir jetzt auf den Gedanken kommen, dass jetzt hier er so eine karitative Ader hat und denkt, man müsste das Geld doch lieber den Armen geben, da schreibt Johannes gleich weiter. Das sagte Judas aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Das heißt, der Wunsch nach Geld, der kann auch dazu führen, dass man Unrechtes tut. Vielleicht in ganz kleinen. Das müssen wir uns auch immer wieder fragen, wenn wir mit Geld umgehen. Natürlich können wir uns jetzt nicht alle ein Bassröckchen anziehen und in eine Lehmhütte ziehen. Wir müssen mit Geld umgehen, aber ich denke, wir müssen ganz vorsichtig mit Geld umgehen, wie mit Dynamit. Da lagert man keine großen Mengen ein, da hat man nur so viel, wie man braucht. Und Judas ist an dieser Stelle untreu geworden. Und da denke ich, müssen wir uns auch immer wieder fragen, hätten wir gerne mehr Geld, wären wir gern reich, dulde ich so auch Kleinkriminalität wie Schwarzfahren, zu hohes Wechselgeld verschweigen, weil so etwas kann eine Angriffsfläche sein. Der Wunsch nach Geld hat schon oft dazu geführt, dass man vielleicht nicht Jesus verraten hat, aber doch andere Dinge wichtig genommen hat. Vielleicht auch einen Job genommen hat, der jetzt vielleicht mehr Geld bringt, aber vielleicht geistlich weniger Wachstum ermöglicht. Auch solche Dinge gibt es. Das ist das eine, was mir so einfällt, die Sündhaftigkeit, die Anfälligkeit in diesem Bereich. Dann wird es noch von einer anderen Fassung der Rede, auch in anderen erwischt es gewissermaßen ein, wo man vielleicht gar nicht erst sofort dran denkt. Und das ist Simon. Jesus spricht ja zu Petrus, es sprach aber der Herr, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Warum ist denn Simon Petrus jetzt ein Angriffsziel? Reich werden wollte er sicher nicht, er hatte ja ein recht gut gehendes Fischergeschäft, würde ich mal so sagen, und hat alles verlassen, um Jesus zu folgen. Und er hatte Jesus lieb, das sehen wir, wenn wir die Geschichte von Petrus mit Jesus sehen, er hatte Jesus lieb, das ist überhaupt kein Zweifel, vielleicht anders als Judas, hatte Petrus Jesus von Herzen lieb. Er hatte auch keine Angst vor den Soldaten. Das sehen wir ja später in Johannes, in der Passionsgeschichte heißt es, da nun Simon Petrus ein Schwert hatte, zog er es und schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Also Jesus war jetzt nicht ängstlich, aber gleichzeitig sehen wir später, hatte er Angst vor einer Magd. Die Magd schaute ihn an und sprach, auch dieser war mit ihm. Er aber verleugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Warum hat jemand, der Jesus lieb hat, der keine Angst hat vor Soldaten, der keine Angst hat vor einer physischen Auseinandersetzung, plötzlich Angst vor einer Magd, die ihn da möglicherweise bloßstellt? Meine Interpretation ist, und das ist eine zweite Angriffsfläche, die wo man immer wieder auch, ja, dem Teufel zu Fall werden kann, ist der Wunsch nach Anerkennung. Ich würde das mal so formulieren, dass ich denke, dass Petrus ein gewisses Geltungsbedürfnis hatte. Deswegen hat er auch keine Angst gehabt vor den Soldaten. Auf den Soldaten einzuschlagen, das ist Mut, der bringt Anerkennung. Aber er hatte Angst vor der Magd, weil er, wenn er ihr gegenüber zu Jesus gestanden hätte, dann hätte er möglicherweise seine Geltung in diesem Bereich verloren. Also ich kenne das auch, also vielleicht nicht gerade, dass ich verleugne, aber es gibt durchaus Möglichkeiten oder Gelegenheiten auch, wo von Gemeinde die Rede ist, wo davon die Rede ist, dass man sich zu Christus bekennen könnte und man es oft nicht tut, weil man Angst hat. Mir ging das gestern noch so, da hatten wir, ich fahre ja immer mit Fahrgelegenheit, da fragte einer, da ging es um das Wörtchen des Osterfestes und das wäre die Gelegenheit für mich gewesen, da was zu sagen, weil ich saß neben einem Fahrer, der sagte, das bedeutet ihm nichts, da arbeitet er auch gerne, er kriegt auch mehr Geld. Und das wäre die Gelegenheit gewesen und ja, habe da auch die Zähne nicht auseinandergekriegt, so ist das. Das ist das Geltungsbedürfnis, was manchmal uns ein Problem sein kann, Angst bloß zu stehen, Angst Schwäche zu offenbaren. Und das sind dann oft Leute, vor denen man gar keine Angst haben müsste. Und Jesus spricht das Thema deshalb an. Also wir haben so zwei Fallstricke, es gibt noch viele, viele mehr. Aber zwei jetzt spricht er an, den Wunsch nach Geld, den Wunsch nach Geltung, beides. Ne? Und da steht Petrus ja auch nicht allein da. Auch die Jünger, die streiten sich ja. Wer ist von uns der Größte? Hier wieder der Wunsch nach Geltung und Anerkennung. Und Jesus sieht das und er spricht dieses Thema auch an. Er sagt, sprach zu ihnen, als ich euch aussandte ohne Beutel und Tasche und Schuhe, hat es euch etwas gemangelt und sie sprachen nichts. Und das ist etwas, was wir uns immer wieder bewusst machen dürfen, dass wir aber Jesus keinen Mangel leiden. Die Sündhaftigkeit, der Sündhaftigkeit und Anfälligkeit der Jünger steht die Art gegenüber, wie liebevoll Jesus mit ihnen umgeht. Und eine Sache ist, dass er dafür sorgt, dass wir keinen Mangel leiden. Das ist eine Art, woran wir erkennen, dass Jesus uns liebt. Wir haben das überhaupt nicht verdient, aber er versorgt uns. Wir sind auch schwach und sündenanfällig, aber er kümmert sich. Das sieht man auch sehr schön, wie Jesus mit Petrus umgeht. Da sagt er zu Petrus, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ich glaube, dass es kein wirksameres Gebet gibt, als das, was Jesus spricht. Wenn ich bete, dann habe ich manchmal den Zweifel, ob das immer erhört wird. Aber wenn Jesus sagt, ich habe gebetet, da denke ich, gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass das ein Gebet ist, was gehört wird. Und es gibt sicherlich kein mächtigeres Gebet, als das Gebet, was Jesus selber spricht. Und wir sollten uns bewusst sein, dass unser Glaube von dem abhängt, dass Jesus für uns betet. Dass Jesus uns seinen Glauben will. Niemand kann seinen eigenen Glauben selber erhalten. Jesus tut das. Das Interessante ist, hier wird Liebe entgegengebracht und das Interessante ist, wie Petrus reagiert. Petrus an der Stelle, der reagiert so, dass er sagt, ich brauche dein Gebet nicht, in gewisser Weise. Er bedankt sich überhaupt nicht. Petrus bedankt sich nicht, sondern er sagt, niemals werde ich dich verleugnen. Ich kriege das schon hin. Mach dir mal keine Sorgen, ich bin standhaft. Statt sich zu bedanken, weist er auf seine eigene Stärke hin. Und Jesus, wie reagiert er? Der schimpft nicht, der droht nicht, der zieht sich nicht zurück, sondern er betet für Petrus. Und Petrus hat wahrscheinlich gar keine Ahnung, wie wichtig dieses Gebet ist und was vielleicht passiert wäre, wenn Jesus dieses Gebet nicht gesprochen hätte. Jesus ist freundlich zu uns, auch wenn wir denken, wir brauchen das nicht und wir haben genug Stärke und Entschlossenheit, wir brauchen das nicht, aber wir haben oft keine Ahnung, was Jesus für uns tut. Und da wird seine Liebe zu uns sichtbar, dadurch, dass wir seine Liebe nicht verdienen und er sie uns trotzdem schenkt. Wir sind untreu, er ist treu, wir beten oft nicht, er betet für uns. Daran wird Liebe sichtbar, das ist das erste Kennzeichen der Liebe. Und ein weiteres Kennzeichen ist der Wunsch, trotzdem mit diesen Leuten auch mit uns Gemeinschaft zu wollen, haben zu wollen. Jesus hat gesagt, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Und das wollen auch wir jetzt tun. Wir wollen jetzt das Abendmahl feiern in dem Bewusstsein, dass wir das nicht verdient haben, dass wir am Tisch Jesu sitzen dürfen, aber dass wir das dürfen, weil er uns liebt und uns persönlich dazu einlädt und weil er Gemeinschaft mit uns haben will.
Ich lese weiter in der Passionsgeschichte. Dann verließ Jesus zusammen mit seinen Jüngern den Raum und sie gingen wie gewohnt zum Ölberg. Dort fordert er sie auf, betet, damit er der Versuchung nicht erliegt. Er entfernte sich etwa einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete. Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Da erschien ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Aber er war von Angst erfüllt und betete noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Schließlich stand er auf und ging zu den Jüngern zurück, die erschöpft vor Kummer eingeschlafen waren. Warum schlaft ihr? Fragte er. Steht auf und betet, sonst wird die Versuchung euch überwältigen. Er hatte noch nicht ausgeredet, da näherte sich eine Menschenmenge, angeführt von Judas, einem der 12 Jünger. Judas ging auf Jesus zu und begrüßte ihn mit einem Kuss. Aber Jesus sagte, Judas, wie kannst du den Menschensohn mit einem Kuss verraten? Als die anderen Jünger begriffen, was die Menge vorhatte, riefen sie, Herr, sollen wir kämpfen? Wir haben die Schwerter mitgebracht. Und einer von ihnen griff den Diener des hohen Priesters an und schlug ihm das rechte Ohr ab. Doch Jesus sagte, leistet keinen Widerstand. Und er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Dann wandte er sich an die obersten Priester, die Befehlshaber der Tempelwache und die Anführer der Gruppe. Bin ich ein Schwerverbrecher, fragte er, dass ihr mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet anrückt, um mich zu verhaften? Warum habt ihr mich nicht im Tempel verhaftet? Ich war doch jeden Tag dort. Aber dies ist eure Stunde, die Zeit, in der die Macht der Finsternis die Oberhand hat. Da verhafteten sie ihn und brachten ihn zum Haus des hohen Priesters. Petrus folgte in großem Abstand. Als die Wächter im Hof ein Feuer machten und sich ringsherum lagerten, setzte sich Petrus zu ihnen. Eine Dienerin bemerkte ihn im Schein des Feuers und beobachtete ihn. Schließlich sagte sie, dieser Mann war auch bei Jesus. Petrus leugnete es. Frau, sagte er, ich kenne den Mann überhaupt nicht. Nach einer Weile schaute ein anderer ihn an und meinte, du musst auch einer von ihnen sein. Nein, Mann, das bin ich nicht, erwiderte Petrus. Etwa eine Stunde später bekräftigte ein anderer, das muss einer der Jünger von Jesus sein, er ist auch Galiläer. Aber Petrus entgegnete, ich weiß nicht, wovon du redest. Und sobald er das gesagt hatte, krähte ein Hahn. In diesem Augenblick drehte der Herr sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich dieser an die Worte des Herrn, bevor morgen früh der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Da fingen die Wächter an, die Jesus gefangen hielten, ihn zu verspotten und zu schlagen. Sie verbanden ihm die Augen und schlugen ihn und fragten, nun du Prophet, wer hat dich wohl gerade geschlagen? Und sie beschimpften ihn. Gegen Tagesanbruch versammelten sich die führenden Männer des Volkes sowie die obersten Priester und Schriftgelehrten. Jesus wurde vor diesen hohen Rat vorgeführt. Und sie fragten ihn, sage uns, ob du der Christus bist. Doch er erwiderte, wenn ich es euch sagte, würdet ihr mir doch nicht glauben. Und wenn ich euch eine Frage stellte, würdet ihr mir nicht antworten. Aber bald kommt die Zeit, in der der Menschensohn zur Rechten des allmächtigen Gottes sitzen wird. Dann riefen sie alle, du behauptest also, Gottes Sohn zu sein? Und er erwiderte, ihr sagt es selbst, ich bin es. Wozu brauchen wir da noch Zeugen, schrien sie. Wir haben es ihn selbst sagen hören. Daraufhin führte der gesamte Hohe Rat Jesus zu Pilatus, dem römischen Statthalter, und sie trugen ihm die Anklage vor. Dieser Mann verführt unser Volk. Er fordert es auf, dem Kaiser keine Steuern zu zahlen, und er behauptet, der Christus, ein König zu sein. Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus erwiderte, ja, du sagst es selbst. Pilatus wandte sich an die obersten Priester und an die Menge und sagte, ich finde keine Schuld an diesem Mann. Doch sie bestanden darauf. Wo er auch hinkommt, verursacht er Unruhe im Volk, in ganz Judäa, von Galiläa bis nach Jerusalem. Der Mann ist also ein Galiläer? Fragte Pilatus. Als sie das bestätigten, ließ Pilatus Jesus zu Herodes bringen, denn Galiläa unterstand seiner Rechtsprechung und Herodes hielt sich gerade in Jerusalem auf. Herodes freute sich sehr, Jesus kennenzulernen. Er hatte schon viel von ihm gehört und immer gehofft, einmal Zeuge eines seiner Wunder zu sein. Er stellte Jesus eine Frage nach der anderen, aber Jesus gab keine Antwort. Währenddessen standen die obersten Priester und Schriftgelehrten dabei und brachten mit lauter Stimme ihre Anklagen vor. Da begannen Herodes und seine Soldaten, Jesus zu verhöhnen und zu verspotten. Sie legten ihm ein prächtiges Gewand an und schickten ihn zu Pilatus zurück. An diesem Tag wurden Herodes und Pilatus, die bis dahin verfeindet waren, Freunde. Pilatus berief die obersten Priester und Schriftgelehrten und das Volk ein und gab sein Urteil bekannt. Ihr habt mir diesen Mann vorgeführt und ihn beschuldigt, das Volk aufzuhetzen. Ich habe ihn in eurer Anwesenheit gründlich befragt und habe keine Schuld an ihm gefunden. Herodes ist zum gleichen Schluss gelangt und hat ihn zu uns zurückbringen lassen. Dieser Mann hat nichts getan, wofür er den Tod verdient. Ich werde ihn auspeitschen lassen und danach lasse ich ihn frei. Da ging ein Aufschrei durch die Menge und die Leute riefen wie aus einem Mund: Töte ihn und gib Barabbas frei. Barabbas war verhaftet worden, weil er einen Mord begangen hatte und an einem Volksaufstand in Jerusalem beteiligt gewesen war. Pilatus redete ihnen zu, denn er wollte lieber Jesus freilassen. Aber sie schrien nur: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Zum dritten Mal wandte er ein: Warum? Welches Verbrechen hat er begangen? Ich habe keinen Grund gefunden, ihn zum Tod zu verurteilen. Ich werde ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Aber die Menge schrie noch lauter und verlangte seine Kreuzigung. Sie übertönten Pilatus mit ihrem Geschrei. Da verurteilte Pilatus Jesus zum Tod, wie sie es verlangten. Auf ihren Wunsch ließ er Barabbas frei, den Mann, der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß. Jesus dagegen lieferte er ihnen aus, wie sie es gefordert hatten.
Ja, wir hatten vorhin einen Aspekt der Liebe Jesu gesehen, dadurch, dass sie absolut unverdient für uns ist. Und hier sehen wir den zweiten Aspekt, woran wir die Liebe Christi erkennen, nämlich, dass sie absolut freiwillig ist. Ich möchte das mal einem Beispiel deutlich machen, wie wichtig Freiwilligkeit ist. Angenommen, von jemandem ist das Haus abgebrannt und dann kommt der Versicherungsvertreter und bringt 50.000 Euro vorbei, um diesen Schaden zu decken. Wer wird dann sagen: Ach, was hat mich doch dieser Versicherungsvertreter so lieb? Das wird niemand sagen. Warum nicht? Weil das einfach vertragsgemäß ist. Der bezahlt die Summe, weil das so vereinbart ist. Das ist nicht freiwillig, der macht das einfach. Daran erkennen wir keine Liebe. Wenn aber die Geschwister aus unserer Gemeinde Geld zusammensammeln und das bringen und sagen: Wir haben gesehen, dein Haus ist abgebrannt und jeder gibt, was er kann, und um diesen Schaden abzumildern, dann erkennen wir daran Liebe. Der Unterschied ist die Freiwilligkeit. Die Leute, die das Geld sammeln, und des Bruders oder der Schwester wegen, die müssen das nicht machen. Die sind nicht dazu verpflichtet, die machen das freiwillig und daran wird Liebe deutlich. Also wenn Liebe erkennen wir daran, dass es jemand tut, obwohl er das nicht müsste. Und genau dieser Aspekt, der wird in der Geschichte, in dem Weg vom Jesus vom Abendmahl bis zu seiner Verurteilung an vielen, vielen Stellen deutlich. Das geschieht freiwillig. Paulus drückt diese Freiwilligkeit im Philipperbrief mal so aus, da sagt er: Denn ihr sollt gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen, und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Das heißt, Jesus tut das selber, tut das freiwillig aus eigenem Entschluss. Und das wird im Weg zum Kreuz an vielen, vielen Stellen deutlich. Das eine ist, wird es deutlich, dass er sich selber sein Todesurteil spricht, an der Stelle, wo er sich als Sohn Gottes bekennt. Da sprachen sie alle: Bist du also der Sohn Gottes? Er aber sprach zu ihnen: Ihr sagt es, denn ich bin es. Da sprachen sie: Was brauchen wir ein weiteres Zeugnis? Denn wir haben es selbst aus seinem Mund gehört. Jesus hat sich selber sein Todesurteil gesprochen. Er hätte auch ausweichen können, sagen: Ja, das ist alles ein großes Missverständnis. Aber das tut er nicht. Er bekennt sich dazu. Und damit spricht er sein Todesurteil. Und wir sehen, dass er viele Gelegenheiten, die sich ihm bieten, doch noch davon zu kommen, nicht nutzt. Eine sehen wir in der Begegnung mit Herodes. Da heißt es: Herodes aber freute sich sehr, als er Jesus erblickte, denn er hätte ihn schon längst gern gesehen, weil er viel von ihm gehört hatte und er hoffte zu sehen, wie ein Zeichen von ihm vollbracht wurde. Er legte ihm dann auch viele Fragen vor, aber er gab ihm keine Antwort. Hier hätte Jesus sich mit einem kleinen Wunder aus einer bedrohlichen Situation befreien können. Herodes wartete nur drauf, Wunderfähigkeit, ein Trick sozusagen zu sehen. Jesus hatte so viele Wunder gezeigt. Und hier an dieser Stelle, wo ihn ein Wunder hätte aus der Klemme befreien können, macht er das nicht. Und er sagt auch nichts. Er verteidigt sich nicht, er zeigt kein Wunder. Und damit besiegelt er einmal mehr auch sein Todesurteil. Er hätte die Chance gehabt, aus seiner Situation herauszukommen, hat das nicht getan. Er ist freiwillig, hat er sein Leben für uns gegeben. Und auch an anderer Stelle wird das noch deutlich. Ich lese mal aus Matthäus-Evangelium, da heißt es: Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert, schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert an seinen Platz, oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten, und er würde mir mehr als 12 Millionen Engel schicken? Wie würden dann aber die Schriften erfüllt, dass es so kommen muss? Jesus nimmt auch hier hätte eine Möglichkeit gehabt, der Situation zu entkommen, auf verschiedene Weise. Er hätte seine Jünger noch weiter kämpfen lassen können, vielleicht wäre das ein Weg gewesen. Er hätte Gott bitten können, Legionen von Engeln zu schicken. Aber Jesus achtet darauf, dass die Schriften erfüllt werden. Das heißt, er sorgt auch dafür, dass die Prophezeiungen in Erfüllung gehen. Jesus ist jetzt kein Spielball. Es ist nicht so, dass er diese Dinge tun muss, weil das prophezeit. Es ist ja so eine Art Marionette, die so durch die vorhergesagten Situationen geht. Er ist auch nicht aufgrund einer Kette widriger Umstände zum Kreuz gegangen, sondern er ist ans Kreuz gegangen, weil er in gewisser Weise dorthin wollte. Er wollte dorthin um unsertwillen. Und er hat die Möglichkeiten ausgeschlagen, noch davon zu kommen, und hat sich freiwillig, ist er zum Kreuz gegangen und hat auch immer wieder an verschiedenen Stellen dafür gesorgt, aktiv dafür gesorgt, dass die Prophezeiung in Erfüllung geht. Daran sehen wir auch die Freiwilligkeit. Er wird nicht getrieben von den Prophezeiungen, sondern er erfüllt sie aktiv. Und auch an anderer Stelle wird das deutlich, dass er sich verhält, so wie es auch prophezeit ist. Er ist für uns zu diesem Gottesknecht geworden, wie Jesaja ihn zeigt. Und er weiß sich in all dem in Gottes Hand. Da spricht Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen, und Vollmacht habe, dich freizulassen? Jesus antwortete: Du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Wir haben oft Angst vor Leuten, die Vollmacht haben, und keine Angst vor Leuten, die uns nichts wollen. Aber Jesus hatte auch vor den Menschen, die Vollmacht haben, keine Angst, weil er weiß, dass er bei seinem Vater geborgen ist und dass niemand mehr Macht hat, als sein Vater ihm zugesteht. Das heißt, Gott selber und auch Jesus selber wollen, dass Jesus ans Kreuz geht. Und darin wird die große Liebe deutlich, die Jesus uns hat, einmal mehr dadurch, dass sie absolut unverdient für uns ist, und dadurch, dass sie absolut freiwillig ist. Und Jesus ist für uns zum Gottesknecht geworden. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wie ein Schaf, das verstummt vor seiner Scherer und seinen Mund nicht auftut. Jesus hat nicht das Seine gesucht, sondern das des Vaters, für Gottes Verherrlichung und für uns zum Sieg. Ich lese Lukas Kapitel 23, Verse 26 bis 56. Und als sie ihn hinführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten ihm das Kreuz auf, damit er Jesus nachtrage. Es folgte ihm aber eine große Menge des Volkes, und dazu Frauen, die ihn auch beklagten und betrauerten. Da wandte sich Jesus zu ihnen und sprach: Ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, weint vielmehr über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, es kommen Tage, da man sagen wird: Glückselig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren, und die Brüste, die nicht gestillt haben. Dann wird man anfangen, zu den Bergen zu sagen: Fallt über uns, und zu den Hügeln: Bedeckt uns. Denn wenn man dies mit grünem Holz tut, was wird man dann mit dürrem tun? Es wurde aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm gerichtet zu werden. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, die einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Und das Volk stand da und sah zu. Und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen: Andere hat er gerettet, er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten und sprachen: Bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Es stand aber auch eine Inschrift über ihm geschrieben in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift: Dieser ist der König der Juden. Einer von den gehängten Übeltätern aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere antwortete aber, tadelte ihn und sprach: Fürchtest du auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan, und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft ankommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es war aber um die sechste Stunde, und eine Finsternis kam über das Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne wurde verfinstert, und der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach: Wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Und die ganzen Scharen, die herbeigekommen waren zu diesem Schauspiel, als sie sahen, was geschah, schlugen sich an ihre Brust und kehrten zurück. Es standen aber alle, die ihn kannten, weit entfernt, auch die Frauen, die ihm von Galiläa her nachgefolgt waren, und sahen dies. Und siehe, ein Mann namens Josef aus Arimathea, einer Stadt der Juden, der ein Ratsherr war, ein guter und gerechter Mann, der ihrem Rat und Tun nicht zugestimmt hatte, der auch selbst auf das Reich Gottes wartete, dieser ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Und er nahm ihn herab, wickelte ihn in Leinwand und legte ihn in ein felsengehauenes Grab, worin noch niemand gelegen hatte. Und es war Rüsttag, und der Sabbat brach an. Es folgten aber auch die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren, und sahen sich das Grab an und wie sein Leib hineingelegt wurde. Dann kehrten sie zurück und bereiteten wohlriechende Gewürze und Salben. Am Sabbat aber ruhten sie nach dem Gesetz. Diesem Text werden zwei weitere Kennzeichen der tiefen Liebe Christi sichtbar. Und das eine ist das, was es ihn gekostet hat. Die Liebe, die jemand zu uns hat, wird auch dadurch sichtbar, dass er Dinge tut, die ihn viel kosten. Und Jesus hat das viel gekostet. Paulus sagt in 1. Korinther 6,20, denn ihr seid teuer erkauft. Ja, wir sind teuer erkauft, weil Jesus hat es viel gekostet. Das eine, was es ihn gekostet hat, ist, er hat große Angst und Not gelitten. Das lesen wir in Lukas 22. Und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß aber wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und zu seinen Jüngern spricht er: Meine Seele ist tief betrübt bis in den Tod. Bleibt hier und wacht mit ihm. Das hat ihn viel gekostet, und gleichzeitig hat er ein weiteres gelitten, nämlich dadurch, dass er Verlassenheit und Einsamkeit spüren musste. Er hatte seine Jünger aufgefordert, mit ihm zu wachen, und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu ihm: Petrus, könnt ihr auch nicht eine Stunde mit mir wachen? Und neben dem, dass er erleben musste, wie seine Jünger eingeschlafen sind, wie sie nicht bei ihm waren, dass er einsam in dieser Stunde war, wurde er auch noch verhöhnt und verlacht. Hohn, Spott, Lästerung von allen Seiten. Oberste, Kriegsknechte und sogar einer der Verbrecher. Und das Volk stand da und sah zu, und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen: Andere hat er gerettet, er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Ausgewählte Gottes. Auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten und sprachen: Bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Darüber hinaus hat Jesus auch große Schmerzen gelitten. Und sie flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie auf sein Haupt, gaben ihm ein Rohr in die rechte Hand. Dann spuckten sie ihn an und nahmen das Rohr und schlugen ihn auf das Haupt. Als ich eben dort in der ersten Reihe saß, habe ich dort auf diese Krone geguckt, die da am Kreuz hängt. Und ich weiß nicht, wer von uns sich das auf den Kopf setzen möchte und dann nochmal oben draufhauen. Jesus hat große Schmerzen gelitten, denn er war Mensch wie wir. Und der allergrößte Schmerz, das größte Opfer, denke ich, ist, dass er die Trennung von seinem Vater erleben musste. Um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, Lama, Sabachthani, das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? All diese Dinge hat Jesus für uns sich genommen, hat einen großen Preis bezahlt. Und an diesem großen Opfer, an diesem, was es ihn gekostet hat, sehen wir seine Liebe. Und wir sehen seine Liebe noch auf weitere Weise. Ein weiteres Kennzeichen von Liebe ist, dass wir große Geschenke bekommen. An dem, was uns jemand schenkt, können wir auch Liebe erkennen. Paulus fasst das im Römerbrief, diesen Aspekt der Liebe Gottes, so zusammen. Römer 8,32 schreibt er, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ich finde das eine wunderbare, einsichtige Logik hier. Gott hat seinen Sohn gegeben und er wird uns auch alles Weitere geben. Wir haben ein gewaltiges Geschenk bekommen durch das, was Jesus getan hat. Und das eine ist, wir haben Hoffnung. Es gibt Hoffnung für den chronischen Sünder. Jesus spricht, da spricht der eine Verbrecher zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das ist ein großes Geschenk, dass auch sozusagen der chronische Sünder, der nie was mit Jesus zu tun hat, gerettet wird. Das ist auch, finde ich, für uns heute ein Geschenk. Jeder von uns, oder ich zumindest, kann von mir sagen, ich habe Bereiche, wo ich jahrelang nicht vorankomme. Als ich Christ wurde, haben sich einige Sachen sehr schnell und sehr schön erledigt, aber andere Sachen, da bin ich sozusagen chronisch krank. Beispielsweise, was ich eben erwähnte, wenn es darum geht, in der Öffentlichkeit Jesus zu bekennen. Und das Wunderbare hier an diesem Text ist, dass er deutlich macht, dass man nicht, wenn man jetzt 30 Jahre versagt hat, wieder 30 Jahre braucht, um das alles wieder gut zu machen, sondern Jesus gibt uns die Chance, indem wir uns ihm anvertrauen, ihm unsere Schuld bekennen, dass er uns das vergibt. Es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät für Umkehr, auch wenn man vielleicht in einigen Bereichen 10, 20 Jahre lang nicht weitergekommen ist. Jesus kann das nehmen, ans Kreuz nehmen und vergeben. Wir brauchen nicht weitere 30 Jahre, um das wieder gut zu machen. Das sehen wir hier an dem Beispiel von dem Verbrecher. Und das Weitere, was er uns schenkt hier, ist, dass wir statt Verlorenheit ewige Gemeinschaft mit ihm und dem Vater bekommen. Zu seinen Jüngern sagt er am Abendmahltisch noch, so übergebe ich euch ein Königtum, wie es mir mein Vater übergeben hat, sodass ihr an meinem Tisch in meinem Reich essen und trinken und auf Thron sitzen sollt, um die 12 Stämme Israels zu richten. Wir jetzt hier im Raum werden nicht die 12 Stämme Israels sitzen, aber alles andere, dass wir richten alles andere, aber dass wir bei Jesus sind, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Jesus sehen, das gilt auch für uns. Das ist das große Geschenk, dass wir ewige Gemeinschaft mit dem Vater haben, dass wir die, die eigentlich verloren sind und ewige Trennung von Gott haben, plötzlich jetzt eine wunderbare Gemeinschaft zum Vater haben dürfen. Das ist ein Geschenk, daran wird die Liebe Gottes deutlich. Im ersten Johannesbrief heißt es, das ist der Vers, über den ich auch den ich auch ausgewählt habe als Predigtthema, seht, welch eine Liebe. Seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist es nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir in ihm gleichgestaltet werden. Wenn er offenbar werden wird, dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Das ist ein weiteres Geschenk. Wir sind Kinder Gottes. Wir dürfen uns so nennen. Wir heißen so, weil Jesus das für uns getan hat. Und ein weiteres Geschenk. Der Weg zum Vater wird für uns frei. Da ist es in Lukas 23,45 und der Vorhang im Tempel riss mitten in zwei. Dadurch wird der Weg frei. Was hat das für Bedeutung für uns? Wie geht das für uns weiter? Was bedeutet das, dass der Tempel entzwei riss? Da möchte ich Hebräer 10, Vers 19 bis 24 zitieren. Da wird darauf nochmal Bezug genommen. Da schreibt, steht im Hebräerbrief, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens. Das ist das, worum es in Karfreitag im eigentlichen Sinne geht. Wir können durch den Vorhang hindurchtreten. Der Vorhang ist gerissen, der den Weg zum Allerheiligsten versperrt hat. Durch Jesus ist dieser Weg frei und wir haben die Aufforderung, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Und das ist das, worum es geht. Wir können zu Jesus hinzutreten, wir können wieder, immer wieder, auch heute wieder, immer wieder neu in seine Gemeinschaft kommen. Wir dürfen in seine Nähe kommen und wir dürfen in völliger Gewissheit des Glaubens festhalten, dass er den Weg für uns frei gemacht hat, dass wir seine Kinder sind, dass unsere Schuld vergeben ist. Und an all diesen Dingen erkennen wir seine große Liebe, dass er freiwillig für uns gestorben ist, dass er gestorben ist für uns, obwohl wir es nicht verdient haben, dass er ein großes Opfer gebracht hat und dass er uns große Geschenke gemacht hat. Amen.